herzlich willkommen zu Nachwort, dem Literaturpodcast, eurem Literaturpodcast. Mein Name ist Oliver Hahn und zu Gast bei mir ist Lukas Gröning. Hallo Lukas.
Hallo Olli.
Wir befinden uns im Grunde auf der fast Ziellinie von Der talentierte Mr. Ripley, geschrieben von Patricia Highsmith. Heute ist die vorletzte Episode vor der letzten Episode. Kommendes Mal. Und wir beschäftigen uns mit Kapitel 23 bis 26. Lukas, welche Version von welchem Buch bitte?
Genau, Kapitel 23 bis 26 sind in unserer Version die Seiten 293 bis 354. Und unsere Version ist jene aus dem Diogenes Verlag aus dem Jahr 2002. Und wir lesen eine deutsche Übersetzung von Melanie Walz.
Vielen Dank. Du holst uns jetzt nochmal kurz zurück, was bis jetzt passiert ist. Danach erzähle ich euch, was wir jetzt gelesen haben und ihr dann im Grunde somit auch. Und dann steigen wir wie immer in die Themen ein.
Genau, du hast schon gesagt, das ist die vorletzte Folge. Und so begeben wir uns eben auch ein vorletztes Mal in die Welt des talentierten Mr. Tom Ripley. Ein junger Mann aus New York, der sich mit Gelegenheitsjobs und Betrügereien durchs Leben schlägt. Als er dem wohlhabenden Werftbesitzer Herbert Greenleaf eines Tages begegnet, erhält er ein verlockendes Angebot. Er soll nach Italien reisen und dessen Sohn Dickie dazu überreden, ihn in die USA zurückzukehren. Tom willigt ein und gelangt in den malerischen Küstenort Mongibello, wo er auf den Greenleaf-Zöglin und dessen Freundin, Geliebte, man weiß es nicht ganz genau, Marge Sherwood trifft. Zwischen Tom und Dickie entwickelt sich eine innige Freundschaft. Tom ist fasziniert vom Luxus, in dem Dickie lebt, ein Leben, welches nichts mehr mit der tristen Realität seines Daseins in New York City zu tun hat. Für eine Weile darf Tom daran teilhaben, La Dolce Vita in seiner reinsten Form. Doch als die Freundschaft zu zerbrechen droht und damit auch die Rückkehr ins verregnete Amerika, entschließt sich Tom, Dickie umzubringen und dessen Identität anzunehmen. Fortan reist er als Dickie Greenleaf durch die Welt und schlüpft nur dann widerwillig in die Haut des Tom Ripley, wenn besondere Umstände es erfordern. Doch mit zunehmender Dauer wird das Leben komplizierter. In Rom begegnet er Freddie Miles, einem Freund Dickies, der misstrauisch wird. Also muss auch dieser aus dem Weg geräumt und seine Leiche beseitigt werden. Wenig erfolgreich, wie sich herausstellt, denn nicht nur entdeckt die Polizei den Leichnam von Freddy, auch finden sich Hinweise auf Toms ersten Mord, nur dass sich niemand sicher ist, ob Tom Ripley Dickie Greenleaf oder Dickie Greenleaf Tom Ripley oder überhaupt irgendjemand irgendwen ermordet hat. Des Weiteren begibt sich auch Marge auf die Suche nach Dickie, findet aber jedes Mal Tom vor, wenn sie glaubt, ihren ehemaligen Geliebten gefunden zu haben. Tom erkennt, dass das gleichzeitige Spielen beider Figuren zu riskant sowie anstrengend ist. Er beginnt erst in Palermo und nun in Venedig, eine neue Version seiner selbst zu erschaffen. Einen Tom Ripley, der ebenso reich und wohlhabend sein kann wie Dickie Greenleaf. Möglicherweise ist ja ein gefälschtes Testament der Schlüssel, um jene Figur Realität werden zu lassen.
Vielen Dank. Nun die Kapitel 23 bis 26. Tom schreibt einen Brief an Herbert Greenleaf, in dem er seine Angst um Dickie zum Ausdruck bringt und darüber besorgt ist, dass Dickie sich das Leben genommen haben könnte. In einem anderen Brief von Marge an Tom scheinen sich beide irgendwie miteinander ausgesöhnt zu haben. Tom teilt seine Sorgen über den Verbleib Dickies mit Marge und erfährt von ihr, dass Herbert Greenleaf persönlich nach Italien kommt. Dickies Verschwinden geht derweil durch die Presse in ganz Italien, wobei Tom die Rolle des besorgten, aber doch eher am Rand stehenden Freundes spielt. Tom hat sich in der Zeit ein Palazzo samt Personal in Venedig angemietet. Ein großes, edles und geschmackvoll eingerichtetes Haus. Auf Dickies alter Schreibmaschine schreibt er ein von ihm verfasstes Testament, das allen Reichtum auf Tom überträgt. Und im Anschluss wirft er diese Schreibmaschine in den Kanal. Tom lernt als Tom die High Society in Venedig kennen und merkt schnell, dass diese Leute ihn als Begleitung von Dickie bereits kennen. Marge besucht Tom in Venedig. In einem ersten Gespräch erfährt er den aktuellen Stand der Ermittlungen, alles, was sie weiß und alles, was Herbert Greenleaf weiß. Tom spielt den generösen Gastgeber. Doch ist er schnell von ihrer Anwesenheit genervt. Nichtsdestotrotz besuchen sie gemeinsame Partys von Toms Bekanntschaften. Und bei einer dieser Party ruft er Herbert Greenleaf an und bietet ihm an, sich mit ihm zu treffen. Am kommenden Tag treffen beide aufeinander und in einem Gespräch unter vier Augen wird Tom quasi durch Herbert verhört. Herbert ist unzufrieden mit der italienischen Polizei und hat daraufhin einen amerikanischen Privatdetektiven engagiert, der in den nächsten Tagen ebenfalls mit eintreffen soll. In einem Brief von Bob Delancey, einem der Nichtstuer aus New York, erfährt Tom, dass sein Einkommenssteuerbetrug unter dem Namen George McAlpin aufgeflogen ist, aber kein Täter gefunden und somit auch nicht weiter verfolgt wurde. Während Tom so seinem zukünftigen freien Leben in Griechenland nachhängt, findet Marge die Ringe, die er als Souvenirs von Dickie behalten hatte. Sie ist skeptisch und fragt ihn aus. Tom steht kurz davor, mit einem holzbesohlten Schuh nach ihr zu werfen und sie im Kanal zu versenken. Tom macht ihr aber glaubhaft klar, dass Dickie sie ihm als Abschiedsgeschenke hinterlassen hatte, was seine Sorge um einen möglichen Suizid bekräftigt. Dies sieht nun Marge ebenfalls ein und zieht sich in ihrer Trauer zurück. Tom dagegen ist erstaunt und verängstigt über seine instinktive Reaktion, Marge zu töten und dies als Unfall der Welt zu verkaufen. Und damit öffnen wir für alles, was uns dazu eingefallen ist.
Genau. Ich fange mal an und zwar, wie du bereits gesagt hast, beginnt diese Passage, die wir jetzt gelesen hatten, ja mit zwei Briefen, die direkt hintereinander stehen.
Ja.
Ne? Und ich fand es ganz spannend, weil mir das so richtig ein Gefühl gegeben hat von, okay, wir reiten jetzt schnurstracks aufs Ende zu, relativ bald.
Ja.
Ich hatte so das Gefühl, dieser erste Brief war ja an Herbert Greenleaf, wo es ja, hast du ja gesagt, ne, wo es ja um die Sorgen ging, die er bezüglich eines möglichen Suizids von Dickie hat, also Tom hat die. Und direkt daran, ohne irgendeine Kontextualisierung, beginnt der Brief von Marge an ihn kommt sozusagen, ne, wo sie ihn auch dafür lobt, dass er Herbert Greenleaf kontaktiert hat und so weiter, ne, nicht so ganz glauben möchte, dass Dickie suizidgefährdet ist. Sie schreibt, er sei nicht so wirklich ein Typ dafür, ne, was übrigens auch mein persönliches Gefühl wäre von dem, wovon ich Dickie kenne, aber ich bin beileibe kein Experte, ne, aber trotzdem nur so dieses, also dass der wirklich Suizid begehen würde, ist jetzt nicht so das, was mir einfallen würde zu so einer Figur, wie wir ihn vorgestellt bekommen.
Ja.
Und ich habe dadurch so richtig das Gefühl bekommen von, wir bekommen jetzt hier wirklich eine Stage gesettet in Venedig, dass jetzt irgendwie alles so ein bisschen zusammenkommt, so jemand wie, also der Vater aus der Vergangenheit, der sozusagen nochmal hinkommt. Dazwischen gab es anscheinend vielleicht noch irgendwie einen Austausch. Marge scheint nach Venedig zu kommen. Und plötzlich gerät wieder dieser sichere Hafen, der Venedig eigentlich so einigermaßen war. Es ist relativ ambivalent, weil wir hatten ja in der letzten Folge schon gesagt, dass Venedig beschrieben wird als so eine Stadt der, das steht wirklich nicht so da, aber so der 1000 Straßen und alles ist so verworren, wie so ein Labyrinth im Prinzip, ne? Aber dass das noch enger wird jetzt alles und dass wir jetzt, dass diese beiden Figuren jetzt wahrscheinlich auch nochmal kommen werden und dass das dann zu so etwas wie einem Höhepunkt oder zu einem Finale führen könnte, theoretisch. Das war so mein Gefühl direkt, was ich dabei hatte.
Ja, ich würde mal ganz kurz zurückspulen. Wir haben am Anfang diesen Brief gehabt, den er an Herbert geschrieben hat, aber das wissen wir ja gar nicht. Wenn wir nur diesen Brief haben, wissen wir nicht, wer den an Herbert schreibt. Ich wusste es nicht. Das haben wir nur rausgefunden im Anschlussbrief, den Marge an Tom geschrieben hat, indem sie ihm dafür gedankt hat oder gesagt hat, schön, dass du Herbert geschrieben hast. Dann, ach, Tom war das, der den geschrieben hat. Weil der war nicht mit Absender datiert unten.
Ach so,
der Brief hört ja auf ohne, also mitten in irgendeinem Satz. Und da kommt ja kein sehr geehrter mit freundlichen Grüßen, Tom Ripley oder sowas. Kommt ja nicht. Das war so ein bisschen aus der Norm gefallen. Dachte, interessant.
Okay.
Für die 50er.
Also du hattest echt gedacht, das wäre vielleicht jemand anderes.
Ja, sogar. Ich dachte erst zwischendurch, das könnte ja auch hier Van Housten sein oder so. Die kenne ich doch sowieso alle. Weißt du? So. Der Van Housten war ja derjenige, der im Grunde. Warte mal, kriegen wir das zusammen.
Van Housten war in Rom in dem zweiten Hotel.
Ja, sozusagen. Die Frage ist, ist der auf Tom getroffen oder ist der auf Dickie getroffen? Hat der. Ich glaube, da war Tom als Dickie unterwegs mit Van Housten.
Ne? Aber er hat ihn, glaube ich, nur am Telefon.
Ja.
Ja.
Ich meine, kann ja sein.
Ja.
Und wir haben ja jetzt irgendwie festgestellt und jetzt dann später nochmal wieder, dass diese ganzen Schnösel und die ganze High Society von irgendwo, irgendwie kennen die sich ja alle miteinander. Es wäre, glaube ich, auch nicht seltsam gewesen, wenn plötzlich der Van Housten irgendwie Kontakt zum Vater hergestellt hat und gesagt hat, pass mal auf, ich wollte deinen Sohn antreffen, hab den aber nicht angetroffen, der war eigenartig. Weißt du, was ich meine? Ich dachte erst irgendwie so eine Art wäre das. Ich wusste nicht, dass es Tom ist.
Er hatte ihn, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, abgewimmelt. Also er hatte ihn schon als Dickie getroffen, weil er ist ja quasi in dieses zweite Hotel und hat ja vorher in dem ersten Hotel die Polizei getroffen und war ja dort als Dickie unterwegs.
Ja, klar.
Ne?
Ja,
sozusagen. Und ist dann quasi in das andere Hotel und dadurch, dass die Polizei ja auch wusste, er ist jetzt in einem anderen Hotel, wusste wahrscheinlich auch Van Housten irgendwie, weil, wie gesagt, diese Welt ist ja wie ein einzelnes, also durchsichtig sozusagen,
hat man das Gefühl. Ne? Jeder weiß, was er zu wissen haben soll.
Genau, richtig.
Aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Jedenfalls dachte ich, es wäre irgendwie so ein Van Housten gewesen und wusste nicht, dass es Tom war. Das kam erst mit diesem Folgebrief. So. Und das fand ich eine schöne Irritierung. Ja, weil dann plötzlich hatte man angefangen zu denken. Wer ist das jetzt gerade? Wer schreibt das jetzt? Wer könnte das sein? Ja, dann bin ich so die Liste durchgegangen, dachte, okay. Es wurde dann relativ schnell aufgelöst, aber ich fand es mal schön, dass man mal so ein Ellipsenartiges hatte. Weißt du, mal eine Auslassung und hast mal irgendwas gehabt, was so ein bisschen nicht, hier ist es und so ist es und da gibt es keinen doppelten Boden und da ist auch keine versteckten Motive dahinter. Das ist es. So. Das fand ich gut.
Ja, nee, verstehe ich auf jeden Fall. Ich habe es aus dem Kontext, also ich habe es gar nicht angezweifelt, dass Tom das ist tatsächlich. Ich dachte sofort, okay, wir sehen die Geschichte aus der Sicht von Tom mehr oder weniger hier, ne? Er ist eigentlich jemand, der die ganze Zeit so irgendwie mit allen möglichen Leuten Kontakt hat. Ja, ich glaube, in den Kapiteln davor schon mal Kontakt auch mit Herbert hatte, per Brief auch wieder.
Ja,
von daher dachte ich schon, ja, es wird schon Tom sein.
Ja, aber... Ja, natürlich. Ja, gut, ne? Sicherlich. Ja. Warum sollten wir jetzt einen Brief von Van Housten an Herbert Greenleaf lesen? Ja, also wäre ein bisschen eigenartig, weil wir sind ja immer in der Perspektive von Tom. Genau. Das wäre seltsam. Aber na gut, man weiß ja nicht. Bei King ging es da am Ende auch in den Perspektivwechsel. Weißt du?
Ja, absolut.
So. Aber es ist ja eigentlich jetzt im Nachhinein relativ logisch und ein guter Schachzug, weil er hat ja davor gesagt, pass mal auf, ich mache mir hier das Testament fertig, das stecke ich irgendwo rein. Aber das Testament ist ja nur sinnvoll, wenn glaubwürdig erzählt und rekonstruiert werden kann, dass Dickie Suizid begangen hat. Ja? Wenn das ein Mord ist, dann spielt das Testament auch keine Rolle. Also, ganz im Gegenteil. Dann ist das ja eher negativ für Tom, weil der kriegt ja das Geld, ja. Deswegen muss er wie so kleine Hinweise streuen, hier und da und ein bisschen. Und dass das irgendwann sich dann wie so verselbstständigt, ja. Dass dieses Gerücht rumgeht, dass er stimmt, der war ja schon immer so ein bisschen eigenartig, ja. Und dem Tode näher als dem Leben und so. Weißt du, was ich meine? So, das ist ja eigentlich ganz clever.
Ja, auf jeden Fall.
So, deswegen hätte man vielleicht auch da drauf kommen können. Aber gut.
Ja, absolut. Nee, ich verstehe das schon. Aber es geht ja auch damit einher, dass Tom, wenn man so will, sich mit seiner Rolle als Tom Ripley jetzt wieder auch so ein bisschen mehr anzufreunden scheint. Ne?
Also, unbedingt, ja.
Also auf der einen Seite, dass er halt, dass es jetzt deutlich einfacher ist, nur eine Person zu sein die ganze Zeit im Prinzip, weil Dickie ist verschwunden. Ja. Man weiß nicht, was mit ihm los ist. Ne? Ja, aber es gibt auch so ein paar Momente, wo man wirklich merkt, dass er selber irgendwie mit sich und dieser Rolle irgendwie sehr zufrieden ist. Ne? Also wenn er zum Beispiel sich so ein bisschen geschmeichelt fühlt von diesem einen Zeitungseintrag, wo dann geschrieben wird, ja, Signor Tom Ripley lebt jetzt in diesem Palazzo da in Venedig dann drinnen. Ne? Er sagt auch selber dann, wenn er das alles so ein bisschen beschreibt, spricht er davon, dass er selbst so einen eigenen Geschmack entwickelt zu haben scheint, was Inneneinrichtungen angeht, ne? So in dieser Art und Weise.
Ganz kurz, weil du gerade bei dem Palazzo bist. Das Palazzo hat er ja auch gar nicht so als pompös wahrgenommen, ne?
Ja, genau.
Das hat ihm ja erst, wurde ihm ja erst bewusst, in Anführungsstrichen, dass das pompös ist, als die Zeitung darüber geschrieben hat.
Ja. Und das ist witzig, weil ich habe mir genau diese Stelle von der Beschreibung des Palazzos mal rausgesucht. Und weil der erste Satz ist direkt, Tom hatte das Haus bisher nicht als Palazzo betrachtet, doch in italienischen Augen war es natürlich. Wie alle Häuser mit mehr als einem Stockwerk war es ein Gebäude aus dem früheren 18. Jahrhundert von strenger Eleganz, dessen Haupteingang oberhalb einer breiten Steintreppe am Canal Grande lag und nur mit der Gondel erreichbar war. Es gab einen ellenlangen Schlüssel für die Eisentür und einen kaum weniger monströsen Schlüssel für die Holztür dahinter. Tom benutzte meistens die weniger pompöse Hintertür, die sich an der Via San Spiridione befand. Es sei denn, er wollte Gäste beeindrucken, die er mit der Gondel zu seinem Haus beförderte. Die Hintertür war so hoch wie die 5 Meter hohe Steinmauer, die das Haus von der Straße abschloss und führte in einen Garten, der ein wenig vernachlässigt, aber grün war und zwei knorkige Olivenbäume vorweisen konnte. Das geht dann noch so ein bisschen so weiter, also die ganze Seite tatsächlich dann noch. Und ich finde das ganz spannend, wie ambivalent dieses Haus eigentlich dargestellt wird. Nämlich auf der einen Seite, dass man so romantische Bilder direkt im Kopf bekommt, ne? Also so altmodisch, dann direkt dieser Fluss da noch dran. Man reicht das nur per Gondel irgendwie, ne? Was ja in Venedig durchaus öfters, glaube ich, so ist. Aber trotzdem wirkt es erstmal so romantisch irgendwie und so schön. Auch wenn von einer Steintür die Rede ist. Es wird später noch, wenn es um die Inneneinrichtung oder generell um das Innere des Hauses geht, ist noch von einem Marmorboden die Rede, der so in Schachbrettmustern schwarz-weiß
ganz
ausgelegt
klassisch.
Ist, ne?
Ja.
Und so. Ne?
Ja.
Und es wirkt alles sehr, sehr toll erstmal, sehr luxuriös auch auf eine Weise. Aber gleichzeitig ist hier die Rede von nur per Gondel erreichbar. Es gibt eine Eisentür mit einem fetten Schlüssel, der da reinpasst. Es gibt eine Holztür. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eigentlich diesen schönen Ort, in dem man schön seine Zeit verbringen möchte in so einem luxuriösen Leben. Und auf der anderen Seite ist das eine Festung im Prinzip. Es ist im Prinzip eine Festung, in die man jetzt eigentlich, wenn man nicht reingebeten wird, nur sehr schwer reinkommt.
Ja, genau.
Und das ist eigentlich ziemlich gut, weil es wunderbar zu dem passt, was wir dann später noch von Tom mitbekommen, wenn er dann wiederum über die Straßen und über sein Verhältnis zur Stadt Venedig und so weiter spricht, dass er eigentlich kaum rausgeht. Er spricht dann irgendwann davon, dass er in den letzten Wochen nur 2 Mal draußen war oder so. Und eigentlich auch auf solche Cocktailpartys dann, wie wir ja eine davon nochmal später dann sehen werden oder von ihr lesen werden, benutzt er nur als Anker, um seine Ausreden zu üben im Endeffekt. Falls er irgendwann mal in eine Situation kommt, wo er was erklären muss, mit Dickie ist verschwinden und so weiter und so fort, dass er diese Geschichte schon parat hat, sozusagen. Ne? Das heißt, im Prinzip wird Venedig auch als Stadt nur zu so einem Schauplatz, an dem er sich rüsten kann für eventuell brenzligere Situationen, die vielleicht mal kommen könnten.
Ja, so als Übungsverhören, ne? Mhm. Ja, damit er alles irgendwie so ein bisschen auf die Reihe kriegt. Ich fand diesen Satz nicht so ganz eigenartig, so, naja gut, hier in Italien geht alles, was über ein Stockwerk ist, als Palast durch.
Ja, ja.
Also so, und dann hat er aber Bedienstete auch noch mit dabei.
Ja, ja,
also,
ja.
Weißt du,
ja.
Also offensichtlich ist, macht das ja was her. Und selbst Marge, komm jetzt auf Claire.
Vielleicht, weil du unterbewusst weißt, dass die wahre Liebe noch in New York City.
Das ist die aus New York. Okay, nein.
Die aus New York.
Nee. Ich habe gerade ein anderes Buch gelesen. Da wird auch ständig von einer Claire gesprochen. Irgendwie habe ich zusammen gemacht. Ja. Egal. Marge. Und Marge ist ja auch beeindruckt davon. Also ich meine, hallo, der hat 2 Bedienstete.
Mhm.
Ja,
total.
Marmorboden, schwarz-weiß. Also da hat man ja auch irgendwie.
Ja, total.
Zimmer, gibt ein Gästezimmer, es gibt eine große Küche, es gibt den Kaffeeautomat. Also weißt du, das ist doch. Also,
ja, genau.
Eine Bar. Es ist doch alles da.
Richtig. Also eigentlich könnte man die ganze Zeit dort sein.
Ja, klar.
Und es gibt aber dieses luxuriöse Leben, was er jetzt eigentlich als Tom Ripley führen möchte. Aber diese Möglichkeit besteht eben nach wie vor nicht aufgrund der Paranoia eigentlich, die damit einhergeht, durch Venedig durchzugehen. Auch da gibt es eine Passage, möchte ich ganz kurz vorlesen, bevor du reingehst.
Ja, okay.
Tom begann sich verfolgt zu fühlen, vor allem wenn er die langen, engen Straßen zu seiner Haustür entlang ging. Die Via San Spiridione waren nichts als ein zweckdienlicher Spalt zwischen lotrechten Häusermauern ohne ein einziges Geschäft und so lichtarm, dass er kaum seinen Weg sah, nichts als ununterbrochene Häuserfassaden und hohe, fest zugesperrte italienische Hauseingänge, die keine Unterbrechung in den Mauern bildeten. Bei einem Überfall könnte er sich nirgendwo hin retten, in keinem Eingang verschwinden. Tom hatte keine genaue Vorstellung, wer ihn überfallen könnte. Nicht unbedingt die Polizei. Er fürchtet sich vor namenlosen, formlosen Dingen, die wie Furien in seinem Kopf spukten. Erst wenn er mit ein paar Cocktails seine Furcht bekämpft hatte, könnte er gelöst durch die San Spiridione gehen.
Ja.
Das ist wie so ein straighter Gang zu seinem Haus, der eigentlich nirgendwo anders hinführen kann.
Ja, aber wenn er dort ist, hat er es geschafft.
Wenn er dort ist, hat er es geschafft, ja genau. Dann ist er in der Festung drin.
Dann ist er da.
Ja, genau.
Ah ja, okay. Ne? Ja, warte mal, wir waren bei der Festung.
Ja.
Gang, oh, jetzt habe ich es vergessen, ist egal, komm, mach weiter.
Nee, genau, und das finde ich eben so spannend, dass eben die Außenwelt von Venedig eigentlich nach wie vor nur als so eine Art Schauplatz der Übung, du hast es wieder.
Ich habe es wieder.
Ja.
Und zwar sagtest du, er kann den Reichtum nicht genießen, obwohl, das ist, finde ich, so halb, würde ich sagen. Also er ist in so einem Zwischenraum nicht der Perfekte, weil er hat das Erbe im Grunde noch nicht von, also das legitimierte Geld ist noch nicht seins. Er lebt ja jetzt quasi noch von diesen Restern, die er von diesen Reisechecks dann irgendwie noch genommen hat und was er da bei Dicky irgendwie zusammengekramt hat, ja. Davon lebt er jetzt gerade noch und muss das aber unter Wert verkaufen. Als er mit Marge gesprochen hat, hat er gesagt, wie kannst du dir denn das leisten? Ja, naja, gut, das ist jetzt gar nicht so teuer, kostet irgendwie 120 Lire im Monat oder was.
Ist eine Tante von dir verstorben oder sowas? Ne?
Ja, ja, eine deiner Tanten tot oder so. Ja, und die und das Personal, das ist ja auch recht billig so, ja, Italien halt.
Ja, ja, genau.
So klingt so ein bisschen wie, naja, die Hinterwäldler, ja, die haben, das kann man hier mal machen. So. Ja. Hier lebt man anders. Aber am Ende lebt er ja als Tom jetzt gerade ein besseres Leben als in New York. Im Grunde dieses High Society Leben, aber eben noch nicht ganz.
Ja, ja.
Weil da fehlt der Richterspruch und sagt, ja, das ist dein Erbe, bitteschön, jetzt darfst du offiziell reich sein. Ja, genau. Jetzt ist es nur so restereich, genau. So mit dem, was er noch hatte.
Ja, und bis dahin gibt es eben nach wie vor diese Figuren, die ihn und Dicky halt kennen und ihn so als ärmlichen Typen kennen und nach wie vor sich so die Frage stellen könnten, ja, wie kommt denn der eigentlich an diesen Reichtum jetzt, ne? Und so. Und dann erfahren die vielleicht zukünftig irgendwann mal von diesem Testament und so, ah, okay, das ist aber komisch, dass der jetzt das Geld bekommen hat. Das ist aber irgendwie strange, ne? Und da spielt Marge, glaube ich, auch hier eine große Rolle, weil davor ist dieser Raum, also das alles, was ich eben vorgelesen habe, findet noch statt, bevor Marge überhaupt hinkommt, ne?
Ja,
sozusagen.
Genau. Ja.
Und es gibt so eine schöne Beschreibung von Marge, die hier drin steht. Sogar jetzt noch strahlte sie die robuste Energie der typischen Pfadfinderin aus, eines Menschen, der viel Raum einnahm und jederzeit laut krachend irgendetwas umwerfen konnte. Und das ist so eine wunderbare Beschreibung für das Verhältnis zu Marge eigentlich die ganze Zeit. Dass im Prinzip, sie kommt jetzt dahin, nimmt im Prinzip diesen Raum ein, also auch der Palast im Prinzip wird immer enger, so nach dem Motto, weil sie jetzt auch die da ist.
Klamotten rumliegen
genau,
lässt.
Genau, er muss aufpassen, dass nichts von Dicky irgendwo rumliegt und so, ne?
Ja,
das sagt er auch, dass er sich die beiden Etagen nochmal angeschaut hat. Und dann ist es ja im Prinzip genau das, was dann am Ende passiert. Die jederzeit laut krachend irgendetwas, ne? Also die im Prinzip mit einem von einem Moment auf den anderen irgendwie könnte so etwas hervortreten, könnte sie irgendwas finden, könnte irgendwie sie so einen Stachel da reinsetzen, wenn ich nur einmal nicht aufgepasst habe.
Und Gott nervt die ihn.
Ja, genau, richtig.
Einfach durch diese, er versucht so, ich stelle mir das so vor, dass er so still, leise, gerader Rücken, elegant im Gespräch mit den anderen führt, gute Konversation, ja, weiß irgendwie höflich zu sein, weiß aber auch sich zurückzuziehen und denken, ich mach so den Mittelfinger in der Tasche auf, ja. Aber im Grunde ist er absolut unauffällig und ein guter und gern gesehener Gast. Nicht umsonst wird er überall eingeladen, ja. Und dann kommt Marge, die wir ja kennengelernt haben als so eine ruhige, verschlossene, skeptische, ja. Und dann ist sie so plötzlich so, die blüht so auf und die ist dann so drüber. Ja, das ist, also obwohl halt dieser Tod von Dicky im Raum steht, deswegen ist sie ja dort.
Ja, ja,
ja? Genau. Und dann plötzlich genießt sie scheinbar irgendwie dieses High-Society-Leben, ja, was sie ja vielleicht mit Dicky nicht hatte, weil Dicky war ja nicht viel weg. Der war da in seinem Haus und es hat da gependelt zwischen Restaurant und Strand und vielleicht mal einen Ausflug oder so, ja. Oder diese Reise nach, was weiß ich, wo die Silvester feiern wollten da, ja. Das war ja auch ein großes Highlight, so da wurden sie ja auch irgendwie alle mit. Und jetzt ist es so, jetzt ist sie irgendwie da, ja, und mein Gott, nervt die Tom, ja, dieses laute Vibe, hängt er sich da überall rein, ja, und lässt da über ihre Klamotten und ihre Strumpfhalter oder was auch immer das da ist, da stehen, aber der ist ja im Grunde schon, nach dem Erstgespräch, nach einer halben Stunde oder sowas, hat der schon genug von der.
Es gibt so ein, ich habe das Verhältnis zwischen den beiden als extrem ambivalent stattgefunden, wahrgenommen. Also größtenteils auch, ja, er will, dass sie weg ist. Er sagt das auch mehrmals ganz, ganz stark, also zu uns zumindest. Also seine Gedanken lesen wir dann sozusagen. So nach dem Motto, ja, Gott, nervt die mich. So in dieser Art und Weise wird das tatsächlich dann irgendwann mal beschrieben. Ne? Und gleichzeitig ist Marge plötzlich so wahnsinnig nett, freundlich und anhänglich, wie wir es von ihr in Bezug zu Tom eigentlich noch nie gehabt haben. Ne?
Ganz anders.
Also wenn Tom irgendwas zu ihr sagt, sagt sie dann plötzlich Sachen wie herrlich oder sowas, ne? Also das hat irgendwie was Enthusiastisches. Es wird mehrmals beschrieben, dass sie lächelt, wenn sie mit ihm spricht.
Ja.
Und was ich auch spannend finde, da ist aber Tom auch ein bisschen selbst schuld und deswegen finde ich das ein bisschen ambivalent, dass es so erstaunlich oft so Andeutungen von Körperkontakt zwischen beiden gibt. Also, oder ganz klar ausgesprochener Körperkontakt. Zum Beispiel, dass er ihr relativ zu Beginn im Haus noch die Schultern tätschelt, dass er ihr einen zarten Kuss auf die Wange gibt. Dann später geht es darum, dass Marge sich anscheinend auch so ein bisschen hingezogen fühlt zu ihm, weil sie unbedingt eine Gonde möchte, in der nur die beiden drin sind und niemand anderes dann sozusagen. Und Tom muss dann sozusagen, und das schreibt er auch so hin, muss dann aufpassen, dass sich die Schenkel der beiden nicht berühren. So als ob er Angst davor hat, dass Marge irgendwie sich in so eine romantische Beziehung hineinflüchten möchte mit ihm und er versucht das irgendwie so dem auszuweichen, weißt du? Und gleichzeitig haben wir auf der Cocktailparty dann so eine lustige Szene, wo er im Prinzip nur weg davon will und um das zu machen, geht er zu Marge, weil er weiß, sie ist der Schlüssel, um dieser Cocktailparty zu entfliehen. Wenn die keinen Bock mehr hat, dann können wir hier auch abhauen.
Aber er lässt sie auch nicht alleine, ne?
Er lässt sie auch nicht alleine, ja, genau.
Ich sagen können, ich habe keinen Bock hier alleine.
Richtig, ja.
Ja.
Also irgendwie ganz seltsam.
Und dann nimmt er sie ja auch in den Arm und führt sie weg.
Mhm.
Ja?
Ja.
Ja, ich habe dieses Schultertätscheln und dieses Küsschen geben, das war so, es hatte sowas, nicht Beruhigendes, aber so, ja, pst, ist gut, reg dich nicht so auf, ist alles gut. Ja, so,
genau.
jetzt hör mal auf damit.
Ja.
Lass uns jetzt gar nicht weiter drüber reden, pack deine Sachen und geh bitte. Mhm. Wir sind jetzt hier fertig. Ja? So, das hätte doch gefehlt, dass er hier so am Rücken haltend zur Tür geführt hat. Ja, alles klar. Ja, ich melde mich. Ja, ich rufe dich an. Ja, alles klar.
Ja.
Ciao. So. Aber aus dieser Nummer kommt er nicht raus.
Ja.
Ja.
Ich meine, vielleicht hat er sie zur Cocktailparty dann später auch nur begleitet, um sozusagen so ein bisschen zu kontrollieren, was sie so sagt.
Unbedingt.
Und was sie vielleicht noch so weiß.
Ja.
Ne? Das schwingt ja die ganze Zeit mit, wenn er auch davon spricht, dass sie ihn über diese ganze Situation mit Dickie und so weiter intensiver ausgefragt hat, als die Polizei es jemals gemacht hat.
Ja.
Ne? Und so, ne? Also ist sie da offensichtlich, ist sie vielleicht mit ein bisschen mehr Leidenschaft dabei, sag ich mal, als die Polizei, was dann dazu führt, dass es gefährlicher ist, die Situation für ihn, ne?
Aber so richtig gefährlich wird's ja nur mit den Ringen.
Ja, genau. Das ist auch total witzig, ne? Dass man auch, also da hattest du das Gefühl auch anscheinend, dass es eigentlich während dieser ganzen Zeit jetzt hier, während wir das gelesen haben, nie gefährlich
wurde
wirklich,
ne? Nein, gar nicht. Nein. Hatte ich nicht. Du hattest vorhin gesagt, dass der so in Venedig ist und jetzt irgendwie ist er jetzt so in dieser Stadt und wird immer ein bisschen eingekesselt. Und ich hatte genau das gegenteilige Gefühl.
Hm.
Im Grunde hat er jetzt gerade wieder alles unter Kontrolle, ja? Der muss sich nicht verstellen, als wem er jetzt unterwegs ist, weil das, was du gesagt hast, mit einer Identität lebt, ist halt einfacher. Und er hat allen alles gesagt. Also vielleicht noch nicht ganz. Herbert Greenleaf weiß von den Ringen noch nichts. Aber zumindest spätestens dann war ja klar, gut, ey, Leute, ich lebe hier, ich habe hier ein bisschen Geld, das ist alles nachvollziehbar. Ja, es wirkt wie so eine, wenn man es als Bild nimmt, wie Geldwäsche, nur für die eigene Backstory. Mhm. Weißt du? Mhm. Irgendwie ist jetzt alles so durch so ein Programm durch und jetzt ist alles irgendwie legitimiert, ja. Und er hat ja auch nochmal erzählt, dass er, na gut, du, keine Ahnung, ich bin hier einen Monat durchs Italien durchgefahren, ja. Ich wollte jetzt immer irgendwas Schönes haben, ja. So, also klar, natürlich will man das haben, ja. So, ja.
Und er hat sein ganzes Geld, haut er jetzt quasi auf den Kasten, weil er sich denkt, ja, man muss ja auch mal leben irgendwie,
ja, genau.
Ne? Und,
ja, bevor genau. Ja, und das passt irgendwie zusammen. Und selbst Herbert Greenleaf, der kam ja dann auch noch. Dachte, na klar, haben wir ja vorher gesagt. Klar kommt der auch noch mit hin. So. Und das Ding läuft ja auch wie am Schnürchen. Der ist ja so mit sich beschäftigt. Und ich weiß es nicht, ob es hier war. Doch, ich glaube, es war hier. Zwischendurch. Da war das so, da verfolgt er natürlich alles, weil alle alles wissen. Ja. Und dann sagt er, Mensch, im Grunde haben die doch alle Fakten schon. Und die kriegen den letzten Schritt nicht hin, rauszufinden, dass es einfach eine Fälschung war. Die haben sogar selbst mit einem Fälscher schon, das Gerücht ging ja schon um, dass es einen Fälscher gab. Ich weiß nicht, ob es in der Zeitung oder in diesen High-Society-Kreisen war, aber irgendwie ging dieses Gerücht, ich glaube, es war dort bei irgendeinem Gespräch von denen, ging es schon rum, dass da irgendwie, da ist so die Dings gefälscht worden und da muss irgendein Fälscher da, weißt du so, dann, ja, und er sitzt daneben, ja, Leute, im Grunde habt ihr alle Puzzleteile, ihr kriegt die nur nicht zusammen, ja.
Und selbst Marge erklärt diesen Fall von den gefälschten Unterschriften ja irgendwie damit, dass, ja, Dickie scheint sich ja irgendwie ganz schön krass verändert zu haben, ne? Und ja, natürlich ändert sich dann mal die Unterschrift von jemandem.
So und das spielt Tom so sehr in die Hände.
Ja, er muss gar nichts machen. Marge erfindet die Geschichte quasi selber.
Absolut.
Und das
die füllt die Lücken.
Ja, genau.
Ja. Und wer weiß es denn besser als sie?
Eigentlich schon.
Weißt du, jeder Polizist oder was auch immer wird sagen, ja klar.
Mhm.
Das ist so. Und ja, man muss auch dazu sagen, dass zu den gefälschten Unterschriften 7 von 10 Unterschriftsexperten haben gesagt, die sind based, wie wir gelernt haben. Die sind, sind echt. So, ja, ja? Genau.
Ja. Nee, das ist ganz spannend. Ne? Ich wollte noch dazu sagen vorhin, als wir es so ein bisschen von den Räumlichkeiten hatten und von quasi Venedig als diesem vergleichsweise unsicheren Ort, zumindest nimmt er das so paranoid wahr, und gleichzeitig diese Festung, die er da drin jetzt hat, in die er sich zurückführen kann. Ich finde, wir haben so einen kleinen Mikrokosmos innerhalb dieser Cocktailparty, die ziemlich gut zu diesem Bild passt. Und zwar dahingehend, dass Tom eigentlich mit niemandem wirklich etwas zu tun haben möchte, aufgrund der Art und Weise, dass irgendetwas herauskommen könnte über ihn und so weiter. Deswegen geht er ja so selten weg und so weiter. Und stattdessen flüchtet er sich in so einen anderen Palast rein, und zwar in seinen Kopf. Das fand ich ganz interessant, denn es wurde an einer Stelle ziemlich deutlich gesagt, dass er im Prinzip mit niemandem so wirklich spricht und stattdessen sich so ein bisschen dem Inneren, seinen eigenen Gedanken zu. Also das wird nicht so ausgesprochen, aber ich lese einfach mal die Passage vor, die ich meine. Ne? Schließlich war er wegen Marge hier. Nur wegen Marge. Sie war an allem schuld. Tom nippte an seinem Martini, blickte zur Decke und dachte, dass seine Nerven und seine Geduld in ein paar Monaten sogar der Gesellschaft solcher Leute gewachsen wären, falls er je wieder die Gesellschaft solcher Leute zu ertragen haben sollte. Er hatte Fortschritte gemacht, zumindest seit New York, und er würde weiter Fortschritte machen. Er starrte zur Zimmerdecke und stellte sich eine Reise mit dem Segelboot nach Griechenland vor. Von Venedig aus durch die Adria und das Ionische Meer bis nach Kreta. Das wollte er im Sommer tun, im Juni. Im Juni! Was für ein süßes, weiches Wort, so hell und träge und voller Sonnenschein. Seine Träumerei währte jedoch nur ein paar Sekunden. Die lauten, schnarrenden amerikanischen Stimmen drangen wieder in seine Ohren und krallten sich wie Klauen in seine Schulter- und Rückennerven. Also, er will mit den Leuten nichts zu tun haben, flüchtet sich in seinen Kopf, denkt irgendwie an das, was zukünftig mal kommen könnte, und plötzlich drischt das wieder rein, die Realität drischt wieder rein. Ne? Also Venedig drischt quasi rein in den eigenen Palast, den er sich im Kopf so gebaut hat. So.
Ja, oder die Amis, die da sind. Weil die kennt er ja auch. Weil dieses, das hat ja auch schon in New York nicht funktioniert.
Ja.
Vor denen ist er ja auch geflüchtet. Mhm. Weißt du, also letzte Szene auf dem Boot oder sowas. Leute, haut jetzt ab.
Ja.
Ich will jetzt weg hier. Ich habe euch mit Absicht nicht gesagt, wo ich hinfahre.
Ja,
damit ich euch nie nochmal sehen muss, ja? Und jetzt ist er da. Andere Kreise, offensichtlich, weil dort war er nicht in der High Society unterwegs. Mhm. Andere Kreise, selbes Szenario.
Mhm.
Im Grunde, Leute, ich will euch nicht kennen.
Ja, genau. Und er ist ja wegen March da, das wird ja gesagt, ne?
Ja.
Und wir interpretieren so ein bisschen rein, dass es darum geht, so ein bisschen darauf aufzupassen und so ein bisschen zu kontrollieren, was sie den Leuten so sagt und worüber die so sprechen und so, ne? Weil sie trägt ja ein gewisses Wissen mit sich rum. Und da ist mir aufgefallen, dieser Roman gliedert sich ja die ganze Zeit in bestimmte Abschnitte, in denen Tom rein in seinem Kopf ist und über irgendetwas nachdenkt, über irgendwelche Leidenschaften, wie er Dickie Greenleaf sein könnte und so weiter und so fort, ne? Und dann lesen wir ja sehr viel darüber, wie er mit bestimmten Menschen umgehen kann, damit seine Story aufgeht, ne? Damit er nicht auffliegt sozusagen.
Yeah.
Und da ist mir aufgefallen, dass eigentlich im Prinzip das ganze Buch schon in diese Richtung geht, dass eigentlich jede Interaktion mit der Öffentlichkeit, mit allem, in dem er eigentlich leben möchte als Dickie Greenleaf, nur dafür da ist, darauf aufzupassen, dass er nicht auffliegt. Alles andere, alles, was irgendwie romantisch ist, was irgendwie schwelgend ist, was irgendwie, weißt du, das findet alles nur in seinem Kopf statt, in einer gewissen Weise. Ne? Jede Interaktion mit der Öffentlichkeit ist eigentlich was ablehnenswert oder vermeidbar sein muss in seiner Situation.
Zumindest aktuell.
Ja.
Und dieses Schwelgen, das hatten wir ja, haben wir nochmal gegen Ende von Kapitel 26, als er da auf der Couch rumlungert und im Grunde von Griechenland träumt und denkt, ach, wie herrlich das doch alles wird. Und dann kommt Marge schon wieder und hat diese Ringe gefunden und sagt, was ist denn das hier? Mhm. Ja, und jetzt kommt schon wieder rein. Ja, er ist nicht, irgendwie kommt er nicht, er kommt immer so ein Stückchen weiter, ja, aber er hat zumindest Ziele. Weißt du? So, das hatte er ja vorher nicht. Er hatte ja in den USA der kein großes Ziel gehabt. Mhm. Da hat er nicht gesagt, ich will irgendwann mal am Strand in Griechenland liegen.
Ja.
Er hat gesagt, ich will einfach darüber.
Ja.
Ich will mir das angucken. Mhm. Ja, und dann hat sich das so ein bisschen verfestigt und dann dachte ich, ja gut, ist ja geil. Mhm. Ist ja auch nicht schlecht, will ich auch haben.
Mhm.
Ich will morgen mal irgendwo hinfahren. Aber so ein großes Ziel, das hatten wir ja selten.
Mhm.
Und das habe ich das Gefühl, das ergibt sich jetzt so.
Ja. Also im Prinzip ist das Ziel ja die ganze Zeit nur gewesen, nicht aufzufliegen und sich aber so in diesen Kreisen aufzuhalten, diesen reichen Kreisen, luxuriösen Kreisen sozusagen. Und
genau, das war das Ziel, reich zu sein, nicht arm zu sein, und irgendwie zu überleben ein Stück weit.
Genau, aber trotzdem dann in diesen Kreisen zu überleben, in denen er sich eigentlich nicht aufhalten kann und die er auch so ein bisschen ein Stück weit verabscheut irgendwie, ne?
Ja,
so, ne?
Ja,
das stimmt. Also mit denen er eigentlich nichts anfangen kann, ne? Das sind ja diese schönen Beschreibungen in dieser Phase, in der er als Dickie Greenleaf zum Beispiel durch Frankreich ist und so weiter, dass er im Prinzip diesen Vergleich hatte, dass er in diesem großen Raum ist mit sehr vielen verschiedenen Leuten, die haben alle ihre Gläser in der Hand, keiner spricht wirklich miteinander, ne?
Ja.
Und er vergleicht das ja dann später mit diesem Erlebnis, was er zu Silvester hat, dass dort überall diese Massen von Menschen sind, keiner hat irgendwas miteinander zu tun, aber alle sind so auf dieses eine Bild fixiert sozusagen, ne? Auf dieses Feuerwerk, was dann stattfindet.
Ja,
ne? So,
ja, ja.
Ne?
Ja.
Genau.
Also selbst, also er kommt ja nicht rein, ne? Also ich glaube, das ist so, ich glaube, da, wo er sich so wohlfühlt, ist dieses, ich suche mir die Kontakte, wenn ich sie brauche, aber dann braucht er sie auch, um, was weiß ich, zu üben, ja, sich selber nochmal irgendwie darzustellen oder zu spüren, dass er Teil dieser Szene ist, aber dann reicht's auch. Im Grunde braucht er die nicht, außer um sie als Spiegel zu haben, die sagen, Mensch, du bist einer von uns Reichen. Immer noch, Gott sei Dank. Es ist wie Spieglein, Spieglein an der Wand. Ja, und dann dürfen die auch wieder gehen. Dann reicht's auch. Ja, ja? Und dann haben wir ja auch, also der wird sich mit den Leuten nicht treffen. Ja,
nee,
der versucht die ja, Marge hat da Bock drauf und zwischendurch hat ja Tom gesagt, naja gut, pass mal auf, wir müssen jetzt ein bisschen Zeit rumkriegen bis zum Abendbrot, weil morgen will sie ja eigentlich wieder los, ja, was sie dann nicht ist,
ja.
Aber ich will jetzt den ganzen Tag hier bleiben. Ich behalte die doch nicht hier in meinem Palazzo, ja, wo gehen wir denn jetzt hin, der schmeißt gerne Partys, lass uns doch dahin gehen, also irgendeiner, zu irgendeiner Uhrzeit, niemand, es sind ja nicht mal Abendpartys.
Ja, ja,
das ist 14:30 Uhr, das ist die Party vom Abendessen.
Das ist super irritierend, wenn man das liest, ne?
Absolut, ja, komm ich nicht rein.
Aber ja, aber man bekommt ein schönes Gefühl dafür, auch für diesen Verlust von Zeitlichkeit durch den Zustand von Marge, die ja irgendwie auch immer so ein bisschen beschwipst unterwegs ist die ganze Zeit, ne?
Also
ja, das spielt ja auch wieder, also diese Rückkehr des Alkohols ist ja hier auch ein Thema.
Also Tagesstruktur spielt keine Rolle bei diesen Leuten.
Ja. Genau, ist so ein bisschen wie in dieser ersten Phase, als Dickie mit Tom unterwegs waren. Ne?
Absolut,
so, ja. Da hat man genau das. Ja.
Du, wir schlafen und dann schlafen wir halt wieder und dann machen wir ein Nickerchen und dann geht's weiter. Und dann ist aber auch erst 15 Uhr oder so.
Ja, genau.
Dann haben wir schon drei Rausch hinter uns, drei Räusche, was auch immer.
Ja.
Fünf Mahlzeiten, drei Partys und dann aber abends gehen wir nochmal schön was essen. Ne?
Ja, genau, richtig, ja. Und ein kleines Gläschen gibt's noch dazu.
Ja,
und so, ne?
Ja.
Und es ist auch so wunderbar, wie auch die Räumlichkeit da irgendwie überhaupt nicht mehr greifbar wird, ne? Also in Restaurants hat man lustigerweise, finde ich, ein ziemlich gutes Bild davon, weil wir wissen, mit dem Wort Restaurant haben wir direkt gewisse Assoziationen, ne? Da kommt jemand, der bringt eine Speisekarte, da bekommt irgendwann das Essen, da gibt's noch ein Glas Wein dazu oder was weiß ich. Cocktailparty löst in mir, ich habe da ein Bild von einem, also ich habe da kein wirkliches Bild da vor Augen. Ich habe ein Bild mit vielen Leuten, die anscheinend in einem Raum sind, weiße Tapete, irgendwie trinkt jeder einen Cocktail anscheinend, aber irgendwie wird dieser Ort total ungreifbar. In
Canapés.
Canapés, genau.
Manchmal
vielleicht
auf
noch
der Couch stimmt. Oder so, ja, so, ich stelle es mir relativ gemütlich vor.
Ja.
Aber das ist dann so, ja, also, und, na das, und dann?
Ja, das ist aber auch Interpretation, weil dieser Raum wird auch nicht beschrieben,
nein,
meiner Ansicht nach.
Nee, gar nicht.
Ja.
Und auch die Leute werden nur so grob beschrieben. Wir wissen ja gar nicht mal, wie viele das sind.
Ja.
Ob es jetzt fünf
stimmt.
sind,
ja.
Macht fünf Leute schon eine Cocktailparty?
Ja.
Niemand weiß das.
Ja.
Oder ob das 50 sind, weißt du? Oder ob das so ein enger Kreis von 20 Leuten ist, die sich immer mal wieder treffen.
Ja.
Keine Ahnung.
Ja.
Spielt auch keine Rolle.
Absolut,
weil für Tom spielt es keine Rolle. Ob das jetzt 5 oder 50 sind, das spielt für den gar keine Rolle. Das nervt genauso.
Weißt du, was ich für ein Bild vor Augen hatte in dem Cocktail, bei der Cocktailparty? Dass Tom alleine steht, einfach in die Luft starrt. Er steht ja offensichtlich alleine irgendwie, weil er redet ja mit niemandem und so. Und da gibt's links noch diese Gruppe mit Marge und so drei Leuten und so.
Ja.
Und da geht er dann hin und spricht jetzt wieder mit denen. So. Das war das Bild, was ich im Kopf hatte.
Ja, so ähnlich auch. Ja, da gibt's immer diesen einen Beobachter in der Cocktailparty, der einfach da steht und so ein Sektglas in der Hand hält, ja, während alle sich so irgendwie unterhalten in jeden Ecken. Und aber Hauptsache alle mit Marge.
Ja, genau.
Weil die ist ja neu.
Ja, eine von drei Frauen in diesem Raum. Und die anderen beiden haben Tom weniger gestört oder weniger genervt. Weil die Stimme war nicht so. Sie war irgendwie gleich, aber irgendwie anders.
Ja, ne?
Also irgendwie so wurde es beschrieben.
Naja.
Ja, sehr gut. Genau, aber er muss auch die ganze Zeit Marge verfolgen, weil du hattest das ja schon angeführt, dass diese Welt insgesamt unfassbar transparent ist, was wir die letzten Male schon mitbekommen hatten, durch die Medien die ganze Zeit. Ne?
Hauptsächlich die Zeitung.
Genau, richtig. Briefe waren dabei, aber genau, auch diese Zeitungen, Wochenmagazine, die eine erstaunliche, oder wo dieser Fall um Dickie Greenleaf eine erstaunliche Präsenz hat. Also wirklich, als wäre das ein absoluter S-Promi irgendwie, ne? So, da wird ja jede einzelne Kleinigkeit, jeder einzelne kleine Hinweis wird da aufgemacht wie sonst.
Aber nicht nur von ihm, sondern von allen, die beteiligt sind.
Ja, genau, richtig. Das heißt, jeder weiß Bescheid auch.
Jeder weiß Bescheid, wo Herbert Greenleaf unterkommt, wenn er in der Stadt ist.
Ja.
Und dass er überhaupt in der Stadt ist.
Ja.
Und wer Marge ist und wo die alle sind, das wissen die auch. Und wo Marge unterkommt, auch.
Mhm.
Das wissen alle.
Mhm.
Ja. Mhm. Es ist so seltsam. Und ich würde gerne mal wissen, ist das, also ist das jetzt einfach der Einfachheit halber für, damit der Plot geschehen kann, ja? Oder ist es so ein Ding gewesen?
Mhm.
Weil du kannst die Adressen nicht mehr reinschreiben.
Mhm. Nee, absolut nicht. Nee. Ich glaube auch, also ne, jetzt ein bisschen ins Blaue geraten, ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube, es ist tatsächlich ein stilistisches Mittel, meine Güte, um die diese Paranoia einfach nochmal so greifbar zu machen. Dieses, alle, die ganze Welt weiß Bescheid, die ganze Welt beschäftigt sich damit und Tom lebt in dieser Welt und er weiß genau, er ist derjenige, der betroffen ist an dieser Stelle, ne, von dem Wissen.
Ja.
Und deswegen werden Zeitungen, Briefe, Telefone und andere Menschen, die werden alle gleichermaßen als Medien behandelt im Prinzip, ne? Jeder Mensch muss erstmal drauf abgeklopft werden, okay, der beschäftigt sich ja auch damit, logischerweise, ne?
Er hat die Abendzeitung gelesen.
Genau. Was weiß der? Was hat der davon gehört? Wie interpretiert der das auch, ne? Also welche Sichtweise nimmt dieser Mensch darauf ein? Das wird hier besonders bei Marge sehr deutlich, die erstmal auch, wo er drauf abcheckt, welche Informationen sie hat, also dass sie beispielsweise weiß, dass Dickie vorher irgendwie Traveler-Checks sich besorgt hat, um irgendwie in andere Länder zu reisen.
Niemand hebt 1000 Euro in Traveler-Checks ab, wenn er sich das Leben nehmen möchte.
Genau, richtig, ja. Und dass er zwischendurch mal nach Neapel zurückgekehrt ist, das ist so eine Information, die sie auch mit aufwirft auf jeden Fall.
Ja.
Unabhängig davon, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ne? Okay. Aber das ist so, alle Menschen müssen erstmal drauf abgeklopft werden, weil das ist so anscheinend gerade das große Ding in dieser Geschichte, dass jeder sich plötzlich damit beschäftigt und dass dadurch auch diese Paranoia entsteht im Prinzip.
Ja, es ist natürlich günstig für uns oder beziehungsweise für Tom, immer zu wissen, was andere anderen wissen. Es könnte ja auch einfach trotzdem alles stattfinden, ohne dass er weiß, was stattfindet.
Mhm.
Das würde es ja für ihn schwerer machen.
Mhm.
Ja. Wir hätten jetzt weniger Spannung, weil wir kleben ja im Grunde an Tom. Ja. Mhm. Also auch wir brauchen irgendwie einen gewissen Einblick, um sowas wie Fortschritt und fortschreitende Handlung zu haben. Mhm. Weil ansonsten würden wir, glaube ich, einfach nur so einen paranoiden Tom verfolgen, wie er dann versucht, irgendwie den ganzen Sachen aus dem Weg zu gehen.
Mhm.
Ja, aber so hat er einfach alle da und offensichtlich redet jeder mit jedem. Auch der Polizist aus Rom oder was weiß ich wo, redet die ganze Zeit mit Marge und die gibt das Brühwarm weiter und erzählt das Tom und Herbert Greenleaf und die Freunde wissen sowieso und irgendwie wissen die auch, dass der amerikanische Privatdetektiv da irgendwie noch mit involviert wird.
Mhm.
Gut.
Ja.
Ja.
Ich meine, da gibt es jetzt natürlich zwei Lesweisen. Die eine ist, dass das tatsächlich so passiert und dass tatsächlich sich die ganze Welt damit beschäftigt. Und die andere Lesweise, und das legen diese letzten Sätze der Kapitel so nahe, von Kapitel 26 nahe, was wir gelesen haben, dass Tom allmählich in so eine Rolle reinkommt, dass ihn das krank macht, diese Fähigkeit. Ne? Dass er irgendwie so schrittweise den Verstand verliert und dass das, was wir jetzt hier mitbekommen, dass die ganze Welt sich mit diesem Fall beschäftigt, ein Stück weit auch eine psychologische Lesweise von Toms Verstand ist in so einer Weise, ne?
Ja.
Also da gibt es ich kann es ja vorlesen, das ist die letzte Passage, verspreche ich, die ich jetzt vorlese.
Gut.
Aber das ist ja so, diese Sätze, er legte sich zusammengekrümmt auf die Seite, zog die Füße auf das Sofa hoch. Er schwitzte und zitterte am ganzen Leib. Was war nun mit ihm los? Was war passiert? Würde er morgen, wenn er Mr. Greenleaf sah, lauter Unsinn brabbeln, dass Marge in den Kanal gefallen war und er um Hilfe gerufen hatte und ins Wasser gesprungen war, ohne sie zu finden? Würde er durchdrehen, obwohl Marge neben ihnen stand und alles herausschreien und sich selbst als Irren entlarven? Er musste morgen Mr. Greenleaf die Geschichte mit den Ringen erzählen. Er würde wiederholen müssen, was er Marge erzählt hatte. Er würde Details erfinden müssen, um es glaubwürdiger zu machen. Er begann, sich Einzelheiten auszudenken. Sein Geist beruhigte sich. Er stellte sich ein Hotelzimmer in Rom vor, Dickie und ihn im Gespräch in diesem Zimmer und Dickie, der beide Ringe abzog und sie ihm reichte. Dickie, der sagte, es wäre mir lieber, wenn du das niemandem erzählst. Man muss dazu sagen, Marge ist ja nicht umgebracht worden, aber es besteht die Möglichkeit, dass Marge hätte sterben können in dem Moment davor. Und deswegen besteht in seinem Verstand schon dieses Problem, dass er im Prinzip auch gedanklich in so einer Situation sein könnte oder in ich benutze das Wort nicht gerne, dieses Mindset haben könnte.
Ja.
Okay, lebt Marge eigentlich noch? Habe ich die eigentlich gestern umgebracht oder lebt die noch? Ne? Und dann kann er einfach mal rausbrabbeln und erfindet sozusagen schon eine Geschichte dafür, wie Marge umgekommen ist eigentlich. Ne?
Ja.
Und dass er im Prinzip gar nicht mehr unterscheiden kann, was ist tatsächlich passiert und was hätte theoretisch auch passieren können.
Ja, aber beides hat eine gleiche Wertigkeit. Ja, also die Tatsache, dass Marge einfach noch da ist und trauernd ins Zimmer gegangen ist, ist in diesem Moment genauso real, wie dass Marge bewusstlos war und er in den Kanal geschmissen hat. Ja, und gleichzeitig diese Erklärung für den Unfall für alle Beteiligten, so, dass er überlegt hat, ja, die ist da reingerutscht, was weiß ich, habe gedacht, die kommt doch hoch, die ist eine gute Schwimmerin und so weiter und so fort, da war sie weg. Und diese beiden Sachen sind beide gleich real. Mhm. Ja, und das fand ich so erstaunlich, dass er, also ich musste ein bisschen grinsen, als ich das gelesen habe, dass er im Grunde vor Herbert Greenleaf oder bei Herbert Greenleaf ist mit Marge und ihm sagt, dass Marge in den Kanal gefallen ist.
Weißt,
also völlig irre. Und, aber das zeigt es, dass er so in so einem Daueranspannungszustand ist und immer reagieren muss. Mhm. Sofort.
Genau.
Der hätte sofort reagieren müssen. Ja? Ja. Vermeintlich lag er auf der Couch mit seinen holzbesohlten Schuhen, aber eigentlich hat er die schon so fest zusammen gehabt und hätte die einfach nur werfen müssen. Genau wie den Aschenbecher, den er genommen hat, oder das Ruder. Das sind immer so Alltagsgegenstände. Das, was er halt gerade in der Hand hat. Und heute habe ich es auch.
Ja, ich kann auch kurz den Gedanken noch zu Ende führen.
Ja, bitte.
Vielleicht fällt es mir wieder ein.
Ja.
Aber dass eben dadurch, durch diese letzten Sätze auch so dieser geistige Verfall von ihm langsam ersichtlich wird, wo man dann rückblickend auch so ein bisschen sagen kann, wenn er die ganze Zeit in dieser Anspannung ist, ist das überhaupt noch ein zuverlässiger Erzähler, den wir hier vor uns haben? Oder gibt es gewisse Sachen, die sein Verstand auch dazu erfindet? Und dass diese allgegenwärtige Präsenz dieses Falles überall in den Medien, überall bei allen möglichen Leuten vielleicht auch ein Stück weit Einbildung ist? Ich weiß es nicht.
Nein, das glaube ich nicht. Es wäre ja ein Ding, wenn deine Hypothese aus Folge 1 oder 2.
Das ist nicht die Hypothese. Das ist nicht die ich meinte. Das ist nicht diese Hypothese, die ich meinte am Anfang von, wir erleben hier jemanden, der uns als Publikum anlügt. Ich glaube, wir erleben hier jemanden, der wirklich diese Geschichte erlebt, die wir hier sehen, dessen Verstand nebenbei aber ganz viel dazu erfindet, einfach weil er die ganze Zeit unter dieser konstanten Anspannung ist.
Okay, gut. Jetzt habe ich es verstanden. Mhm. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das wird so ein Punkt sein, der wird daran wachsen. Das ist so ein kritischer Moment, ja, der dafür sorgt, dass er sich jetzt besonders straffen muss und einkriegen muss und gute Strategien finden muss, um damit umzugehen. Und das tut er. Und er wächst daran. Und er wird noch besser. Ich glaube das, weil so weit war er ja noch nicht. Dass er jetzt so plötzlich aus dem Handgelenk einfach Leute ermordet, das ist ja erst mit Dicky gekommen. Das war ja vorher nicht.
Ja.
Der war ja in New York kein gesuchter Mörder oder was auch immer, ja. Bisschen, da Scheckbetrug, mein Gott. Aber sonst hat er noch alle in Ruhe gelassen. Und jetzt geht ihm das so leicht von der Hand. Das ist ja auch das, was ihn so schockiert.
Ja,
das ist ein Ding. Er überlegt ja gar nicht mehr in argumentativer Richtung. Was könnte ich ihr jetzt sagen, damit das? Oder wie könnte ich sie denn einlullen, damit das? Nee. Die wird totgehauen und rausgeschmissen. Soweit ist es schon.
Genau. Das ist bei den vorherigen beiden Morden ja auch so, dass das ganz plötzlich kommt. Ne? Auf einmal erleben wir erstmal oder wir kriegen erstmal beschrieben, er hält diesen Schuh stärker fest oder zieht die Hand zusammen.
Ja.
Ne? Und plötzlich ist es so, ja gut, wenn ich die jetzt erschlage oder erwerfe, ne, dann muss ich natürlich die Leiche irgendwie rauskriegen. Ne? Dann muss ich irgendwie die in den Fluss werfen oder sowas. Ne? Und dann, während Marge noch mit ihm spricht, sozusagen, denkt er darüber nach.
Ja, das Gespräch läuft noch.
Ja, genau.
Ja, und dann kriegt sie noch die Kurve und er sagt, okay, schade.
Ja.
Jetzt ist der Motor schon am Laufen. Im Grunde habe ich schon alles durchgeplant.
Ja. Was ihr Leben rettet im Endeffekt in dem Moment, ne?
Ja, genau, richtig.
Ja.
Weil er noch da irgendwie und deswegen ist es noch so clever, dass er vorher mit dem Brief angefangen hat und sagt, ich mache mich Sorgen, wegen, der könnte sich irgendwie umgebracht haben. Das passt, diese Ringe passen ja genau rein in diese Struktur. Weißt du, und das ist wieder so ein Hinweis, so ein Brotkrumen, den er gestreut hat, dafür, dass alle denken, der hat sich wirklich umgebracht.
Ja,
absolut,
genau.
So, es passt irgendwie alles irgendwie so zusammen, ja. So, mal gucken, wie der mit, das mit dem Testament dann wird, letztendlich.
Und mal gucken, wie der Vater das aufnimmt, ne? Dann in der nächsten, wahrscheinlich im nächsten Kapitel dann, oder in den nächsten Kapiteln. Also, er spricht ja noch mit ihm und er spricht ja davon, dass er dem Vater noch das mit den Ringen erzählen muss. Und habe ich ja gerade vorgelesen, ne?
Ja, genau. Also,
richtig. Genau. Ja. Und muss mal gucken, wie er es aufnimmt. Aber dazu vielleicht mehr im Ausblick dann
später. Ja, aber mit dem Vater, im Grunde haben wir ja, also ich dachte, na gut, wir sind jetzt, also der Vater war eine ganze Zeit lang in den USA. Der hat über Kapitel und Seiten hat er gar keine Rolle gespielt. Immer mein Briefchen hier, aber das war's auch. Und Marge hat sich ja im Grunde in jedem Brief, den sie ihm geschrieben hat, immer wieder verabschiedet, dass sie jetzt doch wirklich geht. Also jetzt wirklich. Also morgen fahre ich wirklich. Ja, ich fahre wirklich. Ich fahre erst nach München. Ich glaube, die ist bis nach München gekommen am Ende und dann ist sie wieder zurückgekommen. Ja, und steht wieder vor der Tür und ist Teil dieser Geschichte. Wobei Tom sie ja eigentlich schon abgehakt hat. Sag hier, geh jetzt. Ist doch gut. Reicht jetzt. Ja, ich habe dich als Dicky, habe ich dich jetzt verkrault. Ja, mit Tom hat er da irgendwie. Er als Tom so ein bisschen, naja, was soll ich machen? Ich kann halt nicht machen, sei der Dicky. Ja. Und Herbert Greenleaf war ja im Grunde auch abgehakt. Weil der hat ja zu Tom gesagt, ja gut, danke für deine Bemühungen, darfst gern da bleiben oder nach Hause kommen, ist mir egal. Ja?
Kriegst auf jeden Fall kein Geld mehr.
Kriegst auf jeden Fall kein Geld mehr. So, das war's ja damit. Und jetzt plötzlich geht er mit beiden essen in Venedig, in dem Haus, was er sich geholt hat, von dem Restgeld von Dicky. Ja, sitzt plötzlich Herbert Greenleaf am Tisch, den er vor, was weiß ich, wie vor langer Zeit da irgendwie mal gesehen hat. Ja, der irgendwie ähnlich besorgt ist, wie da zum Anfang. Und Marge, die dann auch irgendwie mit drin rumhockt. Und Marge muss er ja sogar rausschicken. Ja. Und sagen, Marc, was ging jetzt hier? Der muss irgendwelche Augenzeichen geben. Und so, ach ja, stimmt. Oh, ich leg mich mal noch eine Stunde hin, damit die hinter vier Augen sprechen können. Ja, also unfähig, den Raum zu lesen. Ja. Ja, in dem Moment, die war irgendwie so da. Und dann sitzt er plötzlich am Tisch mit diesen Leuten wieder, die ja eigentlich sich alle schon verabschiedet haben. Ja, und dann kommt der Detektiv noch.
Ja,
McCarran oder
ja,
so.
Wie irgendwie heißt. So, ja. Ja, das, also das Verhältnis zu Herbert Greenleaf oder Herbert Greenleaf generell fand ich auch sehr interessant, auf jeden Fall, weil wir eigentlich bei Herbert Greenleaf gar nicht so richtig oder nur schwer lesen können, wie der jetzt eigentlich wirklich drauf ist. Weil das sind ja alles relativ straighte, relativ emotionslose Unterhaltung. Es wird immer mal zwischendurch gesagt, okay, er guckt ein bisschen traurig oder sowas, ne? Aber er hat erstmal eine, es wird erstmal beschrieben, also er telefoniert ja erstmal mit ihm, bevor er ihn in Persona trifft, ne? Und da wird beschrieben, dass Herbert eine persönliche Stimme, mit persönlicher Stimme spricht, was ja so ein bisschen erstmal, okay, das Verhältnis ist gar nicht so schlecht, wie ich vielleicht dachte, weil Tom vermutet ja vielleicht auch, okay, vielleicht könnte er auch ein bisschen sauer auf mich sein, weil das nicht so richtig geklappt hat, seinen Sohn zurückzubringen und das so ewig gedauert hat und so, aber er ist erstmal versöhnlich. Und dann gibt es aber immer so kleine Momente der Distanz, zum Beispiel, dass er zunächst mal die Einladung in das Haus ausschlägt oder dass die beiden sich dann treffen am Bahnhof, glaube ich. Und dann wollen sie direkt, oder sagt, schlägt Tom vor, dass sie direkt ins Haus gehen, aber Herbert Greenleaf will erstmal eine Hotelreservierung machen. Also sagt erstmal nein, ich mach das und so weiter und so fort. Zeigt dadurch natürlich auch irgendwie so ein bisschen seine Macht, ne, dass er derjenige ist, der dieses Gespräch kontrolliert sozusagen. Und in der Folge ist es sehr ambivalent. Es wird nie so richtig gefährlich in diesem Gespräch mit Herbert Greenleaf. Ne? Es wird nie so richtig, obwohl das ja auch eine Art Verhör ist oder sein soll, denkt man erstmal, okay, das könnte gefährlich werden für Tom, aber das wird's nicht. Und gleichzeitig hat man aber diesen mächtigen Mann, weißt, was das für eine mächtige Person ist, mit sehr viel Kapital im Hintergrund, mit sehr viel Geld, mit diesem Privatdetektiv, der jetzt noch angesetzt ist auf den Fall. Das heißt, es ist die ganze Zeit irgendwie so ein komisches Gefühl von, Tom ist nicht in Gefahr, aber wenn Herbert irgendwas rauskriegt, dann ist er ganz schön am Arsch.
Ja. Motto, ne? Ja.
So. Und gleichzeitig dadurch, dass Herbert aber nie wirklich beschrieben wird, auch äußerlich kaum beschrieben wird, ist es so total diffus. Wir haben ganz viele Möglichkeiten sozusagen in die Figur Herbert Greenleaf einfach Assoziationen, unsere eigenen Gedanken reinzulesen, weil es so offen gelassen wird, was der Typ jetzt denkt und wie sein Verhältnis zu Tom tatsächlich ist.
Ich stelle mir den vor mit so einem großen, als großen beleibten Mann, ja, echt? Schick angezogen, der irgendwie nach Italien kommt, in dem es natürlich brütend heiß ist und der so ständig mit sich mit so einem weißen Taschentuch irgendwie diese knallrote Birne abtupft, ja, und sich darüber beschwert, warum hier keiner Englisch spricht. Ja, keiner versteht ihn. Und warum macht denn hier keiner was mit meinem Sohn? Ja, ich möchte gerne den Vorgesetzten sprechen. Ja. So einer, ja. Und sagt, nee, lass mal, ich habe meine eigenen Leute mit. Ja. Ich vertrag das Essen ja nicht. Ich habe meinen Koch mitgebracht. So, weißt du, so ist das so. Ich komme hier erstmal hin und jetzt, Leute, ihr Wilden, jetzt räume ich erstmal auf, ja? So einer ist das. Und dann sitzt er da und dann sprenkelt ja manchmal so ein bisschen die väterliche Sorge dann noch mit durch, ja? Aber so richtig klar, also so richtig Sorgen habe ich jetzt da nicht irgendwie so in Erinnerung.
Ich glaube, deine Beschreibung von Herbert Greenleaf zeigt auch direkt, wie offen das gelassen wird, weil ich habe mir den als relativ kleinen, untersetzten Mann vorgestellt, lustigerweise. Was im Prinzip auch Resultat daraus ist, dass er eben äußerlich nicht groß beschrieben wird, im Endeffekt. Ne? Und ich habe auch im Prinzip sein Verhältnis zu irgendwelchen Angestellten und sowas und zu diesem Land auch als relativ neutral erstmal gesehen. Er sagt zwar, die italienischen Polizisten kriegen nichts gebacken, aber das kann man ja auch interpretieren als Stress und er will seinen Sohn wiedersehen sozusagen und reagiert deswegen über und so. Ne? Also das, Er ist auch nicht wirklich neutral in dem Moment sozusagen psychisch. Und deswegen ist das extrem offen, wie man Herbert Greenleaf hier lesen kann. Man weiß auch nicht so richtig, was der vielleicht schon weiß. Irgendwie, was ein Privatdetektiv ihm vielleicht schon gesteckt haben könnte oder sowas. Das ist alles, man kann ihn sich auch als jemanden vorstellen, der so ein Spiel die ganze Zeit irgendwie spielt, aber man weiß halt gar nichts, weißt du?
Du
verneinst es jetzt so klar, aber man weiß es schlichtweg nicht.
Herbert spielt keine Spiele.
Das dafür, weißt du nicht.
Nein, dafür ist Herbert zu einfach.
Das wird so offen gelegt. Du weißt nicht, ob er einfach
doch,
ist.
Doch, ist er.
Es ist ein reicher Werftbesitzer.
Ja, so. Heißt ja nicht, dass dumme Menschen kein Geld machen können. Ich meine nur, Ich meine nur, dass der nicht so dieses Spiel spielt, was ein Tom spielt. Mhm. Das macht Herbert nicht. Mhm. Ein reicher Mensch, der eine Werft besitzt, braucht keinen doppelten Boden.
Das ist Interpretation von dir, möchte ich dazu sagen. Aber es wird offen gelassen. Wir wissen schlichtweg nicht, wie wir Herbert Greenleaf lesen können. In keiner Weise,
ja,
würde ich mal behaupten.
Natürlich, aber nee, das glaube ich, das wäre ja, nee, das passt nicht.
Ich glaube das auch nicht in dem Sinne, dass er wirklich weiß, dass Tom seinen Sohn umgebracht hat und so weiter. Aber wir wissen über die Informationslage, die er in seinem Kopf vereint, um das mal so zu sagen, wissen wir schlichtweg nichts. Wir wissen um die Informationslage nichts und wir wissen über ihn als Person, als Persönlichkeit eigentlich auch so gut wie gar nichts.
Ja.
Und deswegen finde ich dieses ganze Treffen mit ihm super ambivalent, weil ich überhaupt nicht weiß, was ich in Herbert Greenleaf jetzt reinlesen soll. Warum der überhaupt da ist, um diese Story voranzubringen, das erschließt sich mir nicht, außer dass er irgendwie so eine potenzielle Gefahr ausstrahlt.
Na, weil er den amerikanischen Detektiv mit reinbringt. Der wird gefährlich, sag ich dir.
Mal gucken.
Ja. Das wird derjenige sein, der das Puzzleteil zusammensetzt.
Meinst du, dass das jetzt so eine neue Person, die jetzt nochmal so reingeworfen wird, dass die jetzt ausgerechnet der Schlüssel ist dafür? Das sehe ich nicht. Wir sind jetzt schon im Ausblick, merke ich gerade so ein bisschen.
Ja, nee, ich bleibe auf jeden Fall ganz deutlich dabei, dass Herbert Greenleaf kein Spiel mit doppeltem Boden macht. Macht er nicht.
Das habe ich auch nicht gesagt. Ich sage nur, du kannst nichts ausschließen bei Herbert Greenleaf. In keinster Weise.
Doch,
irgendwas.
Das meine ich ja damit. Man kann alles ausschließen. Der ist das, was er sagt, was er ist. Glaube ich.
Sagt er ja nicht. Er sagt dir doch nicht, wer er ist.
Na klar.
Was denn?
Das ist der reiche Dude, der kommt, um seinen Sohn zu holen.
Das ist Interpretation. Ja, ja.
Aber mehr ist er nicht.
Ja, ja.
Mehr wird er nicht sein. Der wird nicht mehr Informationen haben oder zurückhalten, als er uns gegeben hat.
Das finde ich zu simpel, sorry.
Nein.
Das
finde
ich wirklich zu simpel.
Ja, aber das mehr wird es nicht werden.
Ja.
Es gibt, der Einzige, der hier doppelte Spiele spielen kann, ist jetzt Tom Ripley.
Ja.
Und vielleicht in Buch Nummer 3, wenn er seinen Moriarty trifft.
Gegenspieler trifft.
Ja, genau. Ja, weißt du?
Tom ist der Cleverste. Was sehr lustig ist, weil der Typ, der Moriarty gespielt hat in der Sherlock-Serie, spielt ja auch Tom Ripley in der neuen Netflix-Serie aus dem letzten Jahr. Ne? Fand ich ganz witzig, den Vergleich.
Ach, ja, als hätte ich es gewusst.
Andrew Scott heißt er, ja.
Okay. Ja, dabei bleibe ich zumindest, ja.
Ja, okay, alles klar.
Ja, genau. Also ich glaube, die werden alle irgendwie. Ich glaube, so viele Schichten, wie Tom durchspielt, ja, so nennen wir es mal Schichten, ja. Vereint das die Menge an Leute drumrum. Der eine findet das raus, sie das, der nächste das, der das und die kriegen das alle irgendwie zusammen.
Sind wir jetzt schon im Ausblick?
Scheinbar schon.
Weil dann können wir das machen. Weil wenn wir jetzt weiter.
Doch, ich habe eigentlich das Existenzding noch, aber komm.
Nee, dann machen wir das noch und dann können wir einen Ausblick machen.
Okay,
ich habe ansonsten auch nichts mehr.
Ja, okay, pass auf. Also, bevor wir zum Ausblick kommen, in dem wir jetzt gerade schon drin waren. ist mir eine Sache noch aufgefallen, und zwar haben wir immer so ein bisschen überlegt oder versucht rauszufinden, wer ist denn Tom jetzt eigentlich? Ja, was macht den denn zu Tom? Und wir waren jetzt eine ganze, schon recht früh hat er ja beschrieben, na gut, im Grunde kennt mich keiner und ich kenne keinen, weil wir wollen uns auch irgendwie alle nicht kennenlernen. Und er hat immer so ein bisschen probiert, an sich selber irgendwie eine neue Identität zu machen, Dicky und Tom als Tom-Identität und so weiter. Mhm. Und jetzt kommt nochmal eine neue Ebene dazu, und da darum geht's, was definiert oder was bringt ihn dazu zu existieren. Ich lese es vor. Er, also Tom, liebte Besitz, nicht etwa massenhaft Besitztümer, sondern ein paar ausgesuchte Objekte, von denen er sich nie trennte. So etwas verlieh einem Menschen Selbstachtung. Nicht Prunk, sondern Qualität und Kennerschaft. Besitz erinnerte ihn daran, dass er existierte und bewirkte, dass er sich seiner Existenz erfreute. So einfach war das. Und war das etwa nichts? Er existierte. Nicht viele Menschen verstanden sich darauf, selbst wenn sie genug Geld besaßen. Es erforderte gar nicht viel Geld, nicht massenhaft Geld, sondern nur eine gewisse finanzielle Sicherheit. Ja, und damit, also erstmal finde ich es interessant, dass es hier um Existenz geht. Das bedeutet ja, also Existenz ist ja die Grundlage von allem. Ja, hier geht es nicht darum, dass es ihm gut geht oder schlecht geht oder dass er was zu essen hat oder in Luxus lebt. Es geht darum, dass er existiert, dass er als Tom Teil einer Welt ist und er weiß darum. Das kriegt er nur, das hatten wir ja schon mal, bestätigt das so ein bisschen, durch das Leben ins Außen. Für sich selber, er, Tom, auf sich selber zurückgeworfen, findet nicht statt. Es findet nur statt, indem er schöne Kleider hat, die er zeigen kann. Manierismen, die er sich angelegt hat, die er zeigen kann und üben kann. Leute, an denen er sehen kann, in welchen Kreisen er unterwegs ist. Ja. Gute, schöne Gegenstände, die er zeigen kann oder die er auch sehen und anfassen kann, sagen, guck mal, das habe ich jetzt. Dass die anderen wertschätzen, noch nichts drauf geschissen, aber ich tu's, ja, das ist meins. Und ich weiß, das ist ein, keine Ahnung, ein Bild von XY oder das ist eine Vase aus der Ming-Dynastie oder das ist, ja, das ist so aufgeladen mit Wert. Und das führt dazu, dass er merkt, okay, wenn ich etwas habe, bin ich etwas. So, das fand ich noch sehr interessant.
Genau, und die Art und Weise, wie ich mich gestalte quasi, ne, macht mich aus, so als Menschen. Wie auch immer dieses Ich dann aussieht, ne, das ist ja anscheinend sehr wandelbar, wie wir im Verlauf des Romans festgestellt haben. Aber genau, dass im Prinzip Ringe, Klamotten, ein Haus.
Für das er so eine Woche ununterbrochen gesorgt hat und es eingerichtet hat.
Ja, ja, genau, richtig, ja. Wo er ja selber ganz stolz auch darauf war, wie, dass er jetzt so einen eigenen Geschmack hat sozusagen, ne, dass er selbst irgendwie etwas.
Ja, guck mal, aber das ist genau das Gleiche. Alleine, dass er, also er merkt am Schaffen im Außen, also ich richte ein Haus her, sehe das und daran merkt er erst, dass er Geschmack hat.
Ja, 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 ja.
Also er spürt es nicht selber oder weiß das, weil er sich's vorstellen kann oder weil er etwas weiß, dass er etwas schön findet, weißt du? Mhm. Sondern er sieht es erst, wenn es passiert und sagt, ach guck mal, jetzt habe ich Geschmack. Mhm. Ja. Mhm.
Ja, was ja im Endeffekt auch, weil der Standard für Geschmack ist ja im Endeffekt auch etwas, was in gewisser Weise schon vorkonstruiert ist, ne? Sei es durch eine gewisse Peer Group, sei es durch eine Gesellschaft an sich oder sowas. Das heißt, alles, was man selber trägt, sich zu eigen macht, besitzt, was man selber auch ist an Charaktereigenschaften und so weiter, ne? Ist ja im Endeffekt etwas, was nur durch eine Resonanz von etwas anderem bestimmt wird sozusagen. Das ist ja das, was wir schon mal hatten, dass er im Prinzip Charaktereigenschaften auch auf sich selbst packen wollte, diese allerdings in der Öffentlichkeit eigentlich nicht wirklich ausleben kann, als Dickie Greenleaf damals noch. Ne? So. Das heißt, er wollte im Prinzip dieser Dickie Greenleaf sein, auf eine Art und Weise, aber denkt sozusagen in diesem Moment zumindest erstmal noch nicht mit, dass er das ja nur in Relation zu anderen Menschen sein kann, mit denen er aber nicht interagieren kann, weil die könnten herausfinden, dass er eigentlich Tom Ripley ist und so, ne? So. Und das ist ja im Prinzip auch das, was hier so ausgesagt wird, dass sich Existenz immer nur in Bezug zu anderen Menschen definiert. Er weiß selber, dass er ein Haus hat und dass er diese Klamotten hat, aber das definiert ihn innerhalb dieses gesellschaftlichen Rahmens ja nur, wenn er damit auch mit anderen Menschen interagiert und denen das zeigt und so weiter und so
fort. Oder wenn er es in der Zeitung liest.
Oder wenn er es in der Zeitung liest, genau, ja. Und das ist ja auch, ne? Also Zeitungen sozusagen als Medien, aber im Endeffekt auch diese schöne Vorstellung, oder nicht schöne Vorstellung, aber diese so ein bisschen grundsätzliche Vorstellung davon, dass Menschen, dass der nackte Körper das, was ich als Mensch, als nackter Körper, der ich bin, auf mich draufpacke, sei es egal, ob Kleidung, Ringe, eine Frisur, die ich trage, dass ich ja auch im Prinzip ein Medium für andere Menschen bin, sozusagen, um bestimmte Vorstellungen von mir selbst zu transportieren,
ja,
im Endeffekt,
genau.
Um Botschaften auszusenden,
ja, genau.
Im Endeffekt. Ne? Das ist lustig, dass wir dieses große Thema mit Medien, Briefen, Zeitungen und so weiter haben und jetzt eigentlich ganz klar auch gesagt bekommen, dass auch Menschen ein Medium sind.
Ja, genau,
ne?
Für ihre eigene Botschaft.
Für ihre eigene Botschaft, ja. Und genau, was ihre Existenz ausmacht. Für das.
Und zusätzlich dazu finde ich gut, dass er schreibt, nicht viele Menschen verstanden sich darauf, selbst wenn sie genug Geld besaßen. Damit erhebt er sich ja quasi diesen ganzen Schnöseln, den ganzen Kreisen, in denen er unterwegs ist. Und der gesagt hat, im Grunde habt ihr keine Ahnung. Ihr wisst es nicht. Ihr seid, er existiert nicht. Ja, es ist alles wertlos. Ihr habt so viel Zeug und wisst es nicht zu schätzen. Ihr seid keine Kenner. Ihr habt keine Ahnung.
Was ja auch der Faktor war, den er an Dickie Greenleaf nicht so schön fand, ne?
Ja.
Der versteht ja eigentlich gar nichts von Kunst und vom Malen und so weiter und so fort.
Bücher
von,
gelesen hat er auch nicht.
Genau, und trotzdem hat er zigtausende davon im Regal,
ja.
Irgendwie, ne?
Ja.
Das war ja das, was er sozusagen noch verbessert hätte an Dickie Greenleaf, ne?
Ja, genau, so. Ne? So. Genau, ja. Und er hat ja gesagt, man braucht nicht viel, man braucht nur das Richtige.
Ja.
Und das muss man kennen.
Mhm.
So, und das ist ja im Grunde, das steht ja der entgegen dieser Bücherregalwand, die man so kennt, mit Millionen Bücher, weil es einfach geil aussieht, ja, ohne jemals eins gelesen zu haben. Ja. Ja.
Was wir alle zu Genüge in Corona-Zeiten in irgendwelchen Bildschirmen gesehen haben, wie irgendwelche Leute vor riesigen Bücherregalen saßen und so.
Aber so zum Beispiel stelle ich mir auch so diese Dinnerparty vor, oder dieses, was hatten wir, Dinnerparty, hieß das? Nee.
Cocktailparty.
Partys, ja. Irgendwo steht eine Wand voll von irgendeinem Bücherregal rum, was keiner anfasst, ja. Ja.
Ja, ja, absolut, ja. Ich hatte immer diesen leeren weißen Raum vor mir. Ich weiß auch nicht warum. Obwohl das wahrscheinlich realistischer ist, dass ein Bücherregal dort steht und noch andere luxuriöse Gegenstände.
Bei mir war der zum Beispiel nicht weiß, sondern dunkelrot und braun.
Ja, ja.
Dicker,
ja, ja.
Schwerer, dunkelroter Teppich.
Ja.
Hier irgendwo so Chaiselongs und Sofas, wo manche zusammensitzen. Ganz viele so keine Ahnung, Brokatvorhänge und Bordüren an der Wand,
ja,
und
ja.
So Bücherregale mit so schweren, ledergebundenen Büchern. Ja, ja, so stelle ich mir das vor. Ja.
Das war die Vorstellung, die ich genauso hatte von dem Haus von den Greenleafs in New York City tatsächlich.
Ah ja. So, ja,
ne,
ja,
so ein,
okay,
bisschen,
ja.
Wirkt so ein bisschen ältere Menschen, so gebildet irgendwie, ne,
ja.
Und so, ne, und so reich. Und die werden auch diesen Luxus dann sich damit umgeben irgendwie. Ne.
Da ist auf jeden Fall der Globus drin, der eigentlich,
ja,
eine Minibar ist.
Ja, ganz genau, ja? Richtig. Ja. Den findet man dort.
Ja, genau.
Genau.
So, dann, ich habe keine Themen mehr.
Ich auch nicht.
Gut, dann lass uns mal zum Ausblick kommen. Wir blicken ja jetzt aufs Finale im Grunde, ja? Also wir können dem Ganzen jetzt irgendwie ein Ende geben. Welches Ende würdest du denn Tom geben?
Was ich mir wünschen würde oder was ich glaube,
ja,
was passiert?
Na, mach mal, was würdest du dir wünschen?
Ich glaube tatsächlich nicht, dass Tom final erwischt wird.
Ja.
Wobei, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es könnte sein, dass er erwischt wird, aber wenn, dann glaube ich durch Marge, weil ich diesen Hinweis in, glaube ich, den letzten Kapiteln ziemlich gut fand, dass mit dieser, scheiße, jetzt habe ich vergessen, jetzt habe ich erstmal Scheiße gesagt, das heißt, wir müssen das hier ab 18 stellen, die Folge, nee, aber jetzt weiß ich nicht mehr, mit dieser Sagengestalt, die die Pest aus Rom vertrieben hat.
Ah, als letzter Folge, ja, ja, okay.
Das könnte ich mir vorstellen, und die wurde ja explizit mit Marge verglichen, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Marge sozusagen, und das deutet sich ja so ein bisschen an, jetzt hier durch die gefundenen Ringe der Schlüssel dafür ist, dass Tom eventuell gefasst werden könnte. Und wenn das so ist, glaube ich, dass Marge jetzt 1 und 1 zusammenzählt und sich daran erinnert, dass sie die ganze Zeit schon Dickie treffen wollte, aber immer nur auf Tom getroffen ist, egal ob übers Telefon oder in Persona, und sich jetzt denkt, ja, jetzt hat er die Ringe hier und das hat er mir vorher nicht gesagt, dass sie wirklich auf diesen Gedanken kommt, okay, Dickie könnte nicht mehr dort sein oder nicht mehr da sein oder nicht mehr am Leben sein, wegen Tom. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie jetzt der Stachel ist, der das Haus zum Einstürzen bringt. Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube aber nicht, dass das Final, dass Tom so stark überführt werden kann, vielleicht auch aus Mangel an Beweisen, ich bin mir nicht sicher, dass er tatsächlich irgendwie im Gefängnis landet oder irgendwie eine größere Strafe befürchten muss oder sowas. Ich glaube, Tom kommt davon. Ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, dass davon kommt, weil es gibt ja noch viele Romane.
Er kann ja auch ausbrechen.
Er kann auch ausbrechen.
Oder seine Strafe absitzen, kann ja, ja auch möglich ja sein.
Aber ich glaube eher, dass er nicht gefasst wird.
Ja, naja gut, da sind wir ein bisschen auf der Metaebene. Wir wissen ja nicht, ob diese Reihe als mehrere Dinge angelegt wird. Es könnte ja auch sein, dass das geschrieben wurde, als ein finaler Roman fertig ist und ja, dann weiter zum nächsten, ja?
Kann auch sein, ja.
Okay. Ich irgendwie glaube ich, dass von diesem amerikanischen Detektiven, Privatdetektiv, dann noch irgendwas kommt. Obwohl, dann irgendwie ist dein Argument schlüssig, naja, warum sollte jetzt auf die letzten 50 Seiten noch eine neue Figur mitkommen? Weißt du?
Oder ist es jemand, den er aus den USA schon kennt?
Das habe ich auch gerade gedacht. Oder ist es jemand, der so ist und sich vielleicht auch als einer ausgibt?
Stimmt.
So, ja, weißt stimmt, du, irgendein, lass es Bob Delancey sein, oder wie die, Mark Priminger oder wie die alle heißen. Ja. Lass den sein und dann sehen die sich und machen dann einfach gemeinsames Ding damit und verschwinden einfach zusammen.
Ja.
Kann natürlich auch sein, was cool wäre.
Ja, cool,
das wäre gut. Stimmt. Ja, das wäre gutes Ende. Weil der wird ja so mysteriös angekündigt. Ja, der kommt morgen, ja, okay. Das fände ich schlecht. Ich glaube ja nicht, dass Herbert Greenleaf irgendwas mitbekommt. Ja. Da bleib ich ja dabei. Der ist, was wir hier lesen, dass er ist. Oh, ich glaube, es wird so ein Zusammengepuzzle sein. Der hat das, der hat das, der hat das. Und die drei kommen letztendlich darauf. Nur pass mal auf. Oder irgendein Foto kommt wieder raus. Weil wir haben ja hier häufig, deswegen war es so schwer, irgendwelche Vorhersagen zu treffen, so unvorhergesehene Sachen, die hier eingestreut werden. Plötzlich kommt da irgendeine Figur von irgendwo her und ruft da an. Weißt du, was ich meine?
Claire? So nach dem Motto, die steht auf einmal da und hey Tom,
die
was machst
nicht
du?
Mehr. Verabschiede dich von Claire. Die kommt wieder. Dafür ist, nein.
Ich gönne Claire ein schönes Ende.
Ja, die hat vielleicht auch eine schöne Zeit, aber eben nur New York. Aber ja, was ich, weißt du, es ist so, okay, er geht weiter und dann kommt plötzlich, also metaphorisch gesprochen, irgendwer um die Ecke und denkst, oh, okay, und bringt die ganze Nummer in eine ganz andere Richtung. Das war so unvorhersehbar. Das kann ja hier so auch noch was sein. Weiß ja nicht. 50er ist halt alles möglich.
Ja. Stirbt noch jemand?
Das würde ich auch noch fragen.
Gibt es
noch einen Mord? Mord auf einer Flucht?
Möglich.
Vielleicht?
Aber ich würd's
nichts
eher,
Wichtiges.
Ich würde es eher ausschließen.
Kein wichtiger.
Ja.
Weil Mord ist ja eigentlich, ist ja eigentlich für Tom nichts, was er inflationär gebraucht. Aber so kurz davor ist er ja schon, ne?
Dass vielleicht der Roman dann damit endet, dass wieder jemand umgebracht wurde von ihm. Aber alle wissen oder viele wissen, es ist Tom Ripley. Das heißt, er braucht wieder. Der Roman endet vielleicht damit, dass er wieder eine andere Identität braucht und das ganze Spiel von vorne losgeht und wir diesen Hinweis darauf bekommen, okay, dieses Leben, er kommt nie da raus aus diesem ganzen Kreislauf.
Sozusagen. Ja, vielleicht ist das so kann natürlich sein. Nee, ich glaube nicht, dass noch jemand ermordet wird.
Glaube ich auch nicht.
Glaube ich nicht. Dafür sind die Morde zu groß. Die sind zu wichtig, als dass man die hier irgendwie in den letzten 50 Seiten abhandeln könnte. Weißt du, ich meine, die haben für Tom zu eine große Auswirkung. Ich glaube, das wird nicht sein, wie nennt man das, Modus operandi. Das wird nicht das sein, womit er irgendwie durch die Welt geht und sagt, okay, ich nehme jetzt, was ich will und ermorde die Leute im Zweifelsfall. Das ist ja nicht das Clevere und diese Finesse, die er so an den Tag legt. Weißt du? Der mogelt sich ja so ein bisschen durch. Ja, okay. Also, wir sagen, er kommt davon, auf jeden Fall. Es wird nochmal eng. Vielleicht kommen wir zur Verfolgungsjagd durch Venedig.
Ja. Stimmt, ja.
Die angekündigte.
Viele Ausweichmöglichkeiten gibt es ja nicht. Sind ja
er
nur
muss flüchten.
Straßen, die.
Naja, er muss flüchten.
Ja.
Er wird, am Ende wird er nicht in Venedig bleiben, sondern sagen, ciao, ich hau jetzt ab, mir wird es jetzt hier zu heiß.
Ja, okay.
Dann gibt es vielleicht für March noch einen Kuss und dann geht's ab. Naja, okay. Weißt du,
ja,
so,
ja,
so
ja.
Kram so.
Ja, ja, klar. Ja. Nee, klar, sagen wir. Also wir sagen beide, er kommt davon. Das
ja, gut, das ist jetzt
das kann man vielleicht
keine mutige Vorhersage.
Ja, das stimmt, ja. Aber für mutige Vorhersagen hört euch Vorwort, den Literaturpodcast vielleicht an, unsere Kollegen. Keine Ahnung, ob es denn geht.
Das sind auch wir.
Ja, oder Literaturverzeichnis, der Literatur, der
ja,
Bücherpodcast oder so. Ja, genau.
Okay, dann hört ihr uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin habt ihr Zeit, Kapitel 27 bis.
Ja, Ende habe ich jetzt nicht rausgeschrieben,
ja,
aber 27 bis Ende,
genau.
Seiten 355 bis Ende.
Also,
bei uns.
Und nochmal dazu, es gibt danach noch ein Nachwort tatsächlich, heißt das so? Ein Anhang.
Ein Anhang.
Ein Anhang, ja, mit einem Nachwort steht da, super gut. Das werden wir uns noch mit zu Gemüte führen, da müssen wir mal gucken, wie wir das ein bisschen einbauen, ob uns das jetzt irgendwie mehr Erkenntnisse gibt oder eben auch nicht.
Doch? Ja, Ich habe noch nicht wirklich reingelesen. Ich habe nur mal in eine Seite reingeblättert, aus Versehen.
Was?
Und da ist mir aufgefallen, dass es war zum Glück eine Information, die ich schon wusste, aber da wurde im Prinzip so analysetechnisch über so ein bisschen was geschrieben. Habe ich nicht groß weitergelesen, aber es gibt so ein paar Kontextualisierungen anscheinend nochmal.
Okay, ich würde ja jetzt sehr gerne, ich bin jetzt ja wirklich, wirklich, wirklich neugierig, bin, den allerletzten Satz lesen. Aber das mache ich jetzt nicht.
Nee, das machst du nicht.
Nein, das machen wir jetzt nicht. Aber das wird nicht mal interessieren.
Machst du eh nachher heimlich Sinn, oder?
Nee, das mache ich nicht. Aber ich weiß zum Beispiel, apropos letzter Satz, dass John Irving, ich weiß nicht, ob er es heute noch so macht, auf jeden Fall die Romane bis, was weiß ich, Anfang, Mitte 2000er, die hat er immer mit dem letzten Satz begonnen. Mhm. Der hat immer den letzten Satz gehabt und von dem hat er quasi diesen Roman rückentwickelt.
Ah.
Bis zum Anfang und hat den dann geschrieben, sodass der letzte Satz fest, der war fix.
Hm.
Ja, und alles, was davor kam, hat dazu hingeführt, dass dieser letzte Satz geschrieben wurde.
Ah ja, okay. Ja. Vielleicht sollten wir uns den ersten Satz dann nochmal angucken, der hier geschrieben wird sozusagen. Vielleicht ist der irgendwie ein Bezug dann, vielleicht läuft das ja irgendwie bei Patricia Highsmith ein bisschen andersrum.
Oder der erste Satz und der letzte Satz ergeben die Lösung des Rätsels.
Oh, das kann auch sein.
Aber es sind die 50er, das wird nicht passieren.
Richtig.
Gut, dann erstmal vielen Dank.
Ja.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Mhm.
Oder hast du jetzt noch was?
Ich hab nichts
Gut.
mehr. Nein.
Nein. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß bei den letzten Kapiteln. Ansonsten hört ihr die einfach in 2 Wochen.
Genau. Macht's gut. Ciao.
Ciao.